SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit einer Sendung zu einem ganz besonderen Jubiläum. Vor 200 Jahren nämlich wurde es erfunden, das Velo. Damals noch ganz ohne Pedale wurde die sogenannte Schnelllaufmaschine nur mit Füßen angetreten. Seitdem hat sich viel getan und doch ist das Prinzip gleich geblieben. Zeit für eine Annäherung in 21 Gangstufen. Hören Sie dazu unser Feature und hören Sie in einer Woche am 10. Juni einen ganzen Hörpunkttag zum Thema Velo.
Es war die Zeit, als für den, der was auf sich hielt, eigentlich nur eine einzige Marke im Segment der erschwinglichen Räder in Frage kam. Blütenweißer Rahmen, 10-Gang-Schaltung, schwarz-weiß karierte Rallye-Streifen, der Löwe in aufrechter Haltung mit erhobenen Tatzen auf dem Klingeldeckel. Peugeot eben. Das Fahrrad eben. Der Traum natürlich auch deiner schlaflosen Nächte. Und dann stand es vor dir. Weiß, Rallye-Streifen, Löwe auf Klingel. Und es war deins.
Fahrrad. Eine Fortbewegung in 21 Gängen. Feature von Ulrich Lang. Erster Gang. Start. Ebenes Gelände.
Ich war Autofahrerin, bin wirklich alles mit dem Auto gefahren und bin eher durch einen Kollegen, mit dem ich zusammen gefahren bin, der ist plötzlich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und dann saß ich alleine im Auto mehrere Tage und dann habe ich gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Und ich habe gemerkt, es geht mir so viel besser.
Fahrrad war für uns alle, als wir Kind waren, allgegenwärtig. Man ist immer Fahrrad gefahren. Und dann hat man diesem 18. Geburtstag entgegengefiebert und dann war eigentlich nur noch Auto angesagt.
Es war quasi das Zeichen der Geschlechtsreife. Heute ist es nicht mehr so. Die jungen Menschen, für die ist ein iPhone weitaus wichtiger als ein Auto. Das Durchschnittsalter des Führerscheins ist auf über 20 Jahre hochgegangen, in Städten bis 24. Also in den größeren Städten haben bis zu 40% der jungen Menschen gar keinen Führerschein mehr. Also das Fahrrad nimmt an Bedeutung zu und ist das Verkehrsmittel im städtischen Bereich.
Ja, geschenkt. Das Fahrrad ist gut unterwegs zurzeit. Im niederländischen Groningen werden 40% des innerstädtischen Verkehrs mit dem Fahrrad abgewickelt. Im nordrhein-westfälischen Münster 30%. In Freiburg fast genauso viel. Und um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Bicicletta mein Name. Ich bin hier zuständig für die unziemlichen Kommentare und gehöre zu den restlichen 70%. Pflege meine Fettreserven und zerre mein altes Batavette-Mofa mit dem noch in Jugendjahren frech aufgebohrten Zylinder aus dem Keller, um sodann knatternd, aber hoch erhobenen Hauptes durch die Fußgängerzone zu reiten.
Früher war es so, wenn du mit dem Fahrrad gekommen bist, warst du irgendwie der Öko-Freak und der Depp. Heute kommst du mit deinem SUV-Fahrzeug und bist dann auch schon eher der Assi. Und mit dem Fahrrad, da wird man schon angeschaut, wenn man ein tolles dabei hat.
Die Zeiten scheinen gründlich vorbei, wo Fahrräder vor allem eines waren. Gerade mal wieder platt. Und sollte dem Wiedererwarten doch so sein, kriegt man überall Nachschub. In Paris zum Beispiel stehen an automatischen Ausleihstationen über 20.000 Räder zur Verfügung. Und zwar mit Luft im Pneu. Das Fahrradwegenetz soll dort um 60% auf fast 600 Kilometer erweitert werden. Und auch hierzulande hat der Fahrradbestand kräftig zugelegt und beläuft sich auf mittlerweile 70 Millionen Stück. 4 Millionen mehr als noch vor 10 Jahren.
Wenn man morgens ins Büro fährt und nicht im Stau steht und man schnell und einfach sich fortbewegen kann, dann hat es eine Lebensqualität, dass ich auch noch viel entspannter ankomme, weil ich schon so meinen Kopf ein bisschen hab durchpusten lassen.
Oliver Römer, Fahrradkonstrukteur in Gundelfingen, 20 schnelle Fahrradminuten von Freiburg entfernt, der baden-württembergischen Fahrradstadt Nummer 1.
Wie keinem zweiten Vehikel ist dem Fahrrad zurzeit ein anhaltendes 5% Wachstum der Verkaufszahlen beschieden. Aber man muss ja nicht bei allem mitmachen. Für meine Batavette brauche ich mir bloß ein neues Kennzeichen zuzulegen. Mit 30 Euro und ein paar zerquetschten hänge ich die ganzen Fitnesspiloten auf ihren vergoldeten Tretmühlen ab.
Es ist einfach ein saugeiles Fortbewegungsdrum. Also Natürlich nicht immer. Also wenn ich jetzt denke, ich fahre bei Regen bergauf mit Gegenwind, das ist dann schon die Zeiten, wo man nicht ganz so erfreut ist. Aber das, also es sind 8,7 Kilometer von wie viel 1000 Kilometern, die Sie im Jahr fahren.
Die erste Übung mit einem neuen Fahrrad bestand darin, es wegzugeben. Es war die Zeit, als es noch eine Gepäckannahme gab. Du sahst mit wehendem Herzen, wie es eine Nummer bekam, ein mit Draht in den Lenker gefrickeltes Pappetikett, darauf für alle Fälle deine Adresse und der Zielbahnhof. Oslo.
Zweiter Gang. Dritter. Vierter. Fünfter Gang. Anfahrt. Zügig.
Das ist super simpel. Da braucht man nicht viel können. Sobald man ein bisschen das Gleichgewicht halten kann, ist man frei. Also mal, das war der erste Ausflug meines Lebens in die Freiheit hinaus. War nicht mehr an meinen Garten gebunden quasi, sondern ich konnte überall hinfahren. Und das macht es halt aus, dass ich einfach überall hinkomme, Spaß habe und noch auch was für meine Figur tue. Ich kann auf der Straße fahren, ich kann im Wald fahren, ich kann bergauf, bergunter fahren.
Eine Woche später fuhrst du deinem Fahrrad hinterher. Nachtzug, Fähre, D-Zug. Dann standest du verpennt und gerädert in Oslo und versuchtest, aus den Icons der Bahnhofsbeschilderung den Weg zur Gepäckausgabe zu dekodieren. Schweißperlen traten dir auf die Stirn. Jetzt kam der Moment. Verschüchtert legtest du deinen Nummernzettel vor. Der norwegische Gepäckchefaufseher verschwand nach hinten ins Dunkel seiner Regalstraßen und trat wieder daraus hervor. An der Hand, tatsächlich, an der Hand ein weißes Rennrad.
Sechster Gang, siebter, achter Gang, nach wie vor ebenes Gelände.
Außerdem mal ehrlich, eigentlich kann der Mensch sich nicht auf zwei so dünnen Rädern fortbewegen. Es geht nicht, aber er weiß es nicht.
Das macht ja auch irgendwo ein Fahrrad spannend, dass man eigentlich das gesamte Gefährt über seine eigene Balance führen muss. Und dabei kommen einem natürlich die Kreiselkräfte in der Bewegung zugute, dass man, wenn man fährt, nicht umfällt. Und das macht das Fahrrad stabil bei der Fahrt.
Man führe sich ein altes Wagenrad vor Augen, das den Berg runterkollert und, unten angekommen, umfällt. Padauz. Stillstand ist von übel. Die resultierende der Kreiselkräfte ist umso stärker, je höher die Geschwindigkeit. Der Fahrer ist mithin integraler Bestandteil des Systems, will meinen, der Depp kommt gar nicht mehr raus aus der Nummer. Lässt sich bereitwillig durch das Ensemble aus Drahtesel und seiner eigenen Person konditionieren, im Sinne bestimmter Bewegungs- und Bewusstseinsmuster. Macht sich selbst brav und mit Bravour zur Marionette der eben doch nicht ganz so bestechend einfachen Physik des Fahrradfahrens. Ohne Fahrer läuft gar nichts, zumindest nicht lange. Der muss nicht nur die Rotationsbewegung aufrechterhalten, sondern darüber hinaus hin und wieder kleine Lenkbewegungen ausführen, die dafür sorgen, dass die Rechts- und Linkskräfte ausbalanciert bleiben und nicht eine von ihnen überhand nimmt. Ansonsten Padauz. Wie gesagt. Der Fahrer also muss mindestens so geschmeidig funktionieren wie das Ritzel unter seiner Kette. Schon allein, um nicht auf die Schnauze zu fallen.
Die Produktion produziert nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Karl Marx.
Fünfter Gang. Bergfahrt. Anstiegmäßig. Dann steiler Anstieg. Zweiter Gang. Bicicletta, kannst du mal übernehmen?
Ja, schon gut. Es hat den Anschein, als erfreue sich das Fahrrad vor allem deshalb wachsender Beliebtheit, weil es so traumhaft analog ist. Eine Maschine, die jeder versteht. Selbst ich.
Aufbruch in aller Herrgottsfrüh. Du wolltest Nebenstrecken. Natürlich wolltest du Nebenstrecken fahren. Natur pur, klar. Echt norwegische Einsamkeit. Du warst schließlich nicht zum Vergnügen hier. Tour als Tortur. Die Nebenstrecken erwiesen sich als Nebenwege. Die Asphaltdecke verlor sich in Schlaglöchern. Schließlich in grobem Schotterbelag. Endlich in Waldwegwurzelgeholper. Wohlgemerkt, du warst mit einem Rennrad unterwegs. Mountainbikes waren zu jener Zeit noch nicht erfunden. Du fingst an, deine Naturtick zu hassen. Sehnt es dir nur noch eins herbei, die dickste aller Hauptstraßen.
Der Einsatz des Fahrrads versteht sich als Rücknahme der Industrialisierung des Reisens. Da kann das Rad noch so industriell gefertigt worden sein. Auf dem Fahrrad fährt kein anderer als der Mensch Kraft seiner eigenen Kraft. Was nichts Geringeres bedeuten will als die Umkehrung eines 200-jährigen Fortbewegungsbewusstseins. Roll back. Im wahren Sinne des Wortes. Die Entdeckung der Langsamkeit. Klar, dafür ist so ein Fahrrad allemal gut. Und schwadroniert mit stolz geschwellter Brust irgendwas von über den Zeit- und Raumgewinn noch hinausgehenden Gewinn an Intensität. An Intensität des Eindrucks, den die durch alte Landschaft hinterlässt. Denn das bei den ersten Eisenbahnen noch so faszinierende, panoramatische Reisen, bei dem die Welt da draußen wie in einem Film vorbeizog, schwafeln die Radelapostel, wird auf dem Fahrradsattel zurückgenommen. Das Blumenpflücken während der Fahrt ist wieder erlaubt. Ja, aber beim Mofa-Türchen doch nicht weniger. Und außerdem, verdammt nochmal, bedeutet die Radelei ja vor allem einen Gewinn an Anstrengung. Alle Welt tut so, als führe das Fahrrad von selbst. Das eben schafft nur meine Madame Batavette. Bei nicht minder intensivem Landschaftseindruck, zusätzlich verstärkt durch das olfaktorische Genusserlebnis des Zweitakter-Spritodeurs.
Man spürt den Wind und man spürt übrigens auch, wenn es bergauf geht, im Auto das Gefühl für, wo verbraucht man Energie, das geht ja völlig verloren. Der Respekt vor den Kräften der Natur ist auch da und man kann sie erleben.
Sicher, sicher. Wundersam hübsches Erlebnis. Besonders, wenn die Kräfte der Himmelsnatur mitradeln.
Ja, Regen auch, ja. Aber es gibt, wie wir wissen, selbst in Deutschland meistens kein Regen.
Gipfel. Siebter Gang.
Der Mann gibt halt Gas nochmal. Back with Noel. Also jetzt müssen wir ein bisschen Applaus hören hier.
Mein Name ist Tobi Engelmann, bin 21 Jahre alt und fahre mit meinen Kumpels und unserem Team Freestyle Mountainbike. Also es geht darum, dass man mit einem speziellen Fahrrad, was extra stabil ist, über ein künstliches Hindernis, also einen Absprung und eine Landung, und dass man dort, wenn man da drüber springt in der Luft, einfach Tricks macht, wie ein Rückwärtssalto, 360-Grad-Drehung oder die Hände vom Lenker weg. Also es gibt unzählige Tricks, die man machen kann.
Radfahrer der besonderen Art, in Fachkreisen Dirt Biker genannt.
Radakrobaten, die aus dem Fahrrad rausholen, was rauszuholen ist. Freiflug, Salto Mortale, Pirouetten ohne Zahl. Da verschluckt sich Madame Batavette schon beim Zusehen.
Also ich mache den Backflip sau gerne, das Rückwärtssalto. Um 360, die 360-Grad-Drehung, im Stehen einfach sich mal um die eigene Achse dreht. Und das ist der Trick, den ich am liebsten mache. Den kann ich im Flachen, den kann ich über dem Sprung, den kann ich, ja. Das ist eigentlich so mein Sahne-Stück-Trick, den ich überall sofort machen kann und der auch immer klappt.
Oder man verpasst dem Fahrrad eine ganz besondere Besonderheit. Und damit auch sich selbst.
So, das ist jetzt mein ältestes Rad, blaues Pinarello. Müsste Baujahr 76 sein. Also ich habe es mit vielen neuen Originalteilen in einen Zustand eines Rennrads von 1976 gebracht. Da ist jedes Teil wirklich sauber recherchiert, dass ich ein historisch korrektes Fahrrad habe.
Guido Löhrer, im Zivilstand Fotograf, ansonsten praktizierender Fahrradhistoriker, mit ausgewachsenem Faible für historisch korrekte Schätzchen aus den Jahren, als er selbst Kind war.
Geschwindigkeit fühlt sich anders an, auch wenn man mal bei einem steilen Berg über 50 mit dem Fahrrad fährt, fühlt sich richtig schnell an und hat möglicherweise damit auch so eine Art erdigere Erfahrung, als wenn ich mit dem Auto 50 fahre.
In London des 19. Jahrhunderts bewegten sich die Pferdekutschen mit 10 km/h. Heute liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos in der britischen Hauptstadt bei 19 Stundenkilometern. In Berlin bei 24,2. Für ein Fahrrad kein Problem, da mitzuhalten. Für meine flotte Batavette schon mal gar nicht. Bloß, dass die nicht so viel Aufhebens davon macht. Der Fahrradfahrer dagegen wirft sich in die Brust und tritt mit Vollgas gegen die Hochgeschwindigkeitsgesellschaft an. Gegen die CO2-Ausschüttung, gegen die digitale Überformung, gegen alle Schlechtigkeiten dieser Welt. Das Vehikel des Guten, Wahren, Schönen.
Die Abende im norwegischen Sommer sind traumhaft. Der Himmel reißt auf, lässt die Wolken in schmalen Streifen ausfransen, fächert die ganze Palette der Violett-Rot-Orangetöne auf. Der ganze Himmel eine Verheißung. Die einzige Verheißung, die du hören willst. Morgen scheint die Sonne. Muss einfach scheinen.
14. Gang. Flaches Gelände. Gleichmäßig voran.
Das Fahrrad ist eigentlich ein Politikum, aber es ist vor allen Dingen ein Beispiel für Politikversagen. Denn die Verkehrspolitik hat über viele Jahrzehnte das Fahrrad konsequent ignoriert. In meiner Kindheit war sozusagen das Standardtransportmittel der Arbeiter das Fahrrad. Die konnten sich nämlich kein Auto leisten.
Winfried Herrmann, grüner Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Und sein Radverkehr-Referatsleiter Arne Kört.
Das Fahrrad war aus dem öffentlichen Bewusstsein komplett verschwunden. Also der Tiefpunkt war sicherlich Ende der 70er Jahre. Und mit der ersten Ölkrise fing an, dann erstmal aus der ökologischen Ecke das Thema wieder an Fahrt zu gewinnen.
Eigentlich möchte man meinen, Fahrräder fahren von selber. Weit gefehlt, wie es aussieht.
Julian Sade von der Berliner Agentur Velo-Konzept.
Leute, die viel Fahrrad fahren, sind weniger krank, haben weniger kranken Tage, was eigentlich den Arbeitgebern zugutekommt, weil Leute halt wirklich weniger Kosten verursachen.
Und so kommt das Fahrrad als Weltrettungsmodell vor allem dem kapitalistischen System zugute. Höchst stabilisierend in seiner stabilen Hamsterradbewegung.
Die Leute sind eigentlich auch wirklich glücklicher, es gibt weniger CO2-Ausstoß, also eigentlich gibt es da nur positive Effekte.
Und all die Freunde und Förderer des Fahrrads sind nett, ausgesprochen nett. Untadelig an Leib und Seele, sind so brav wie ihre leise schnurrende Maschine. Das Fahrrad, scheint's, fördert die moralisch-ethische Wohlanständigkeit seiner User. Ausgewachsenes Gutmenschentum auf zwei Rädern.
Der Morgen verriet dir, der Abend zuvor war auch wieder bloß ein Lügner. Bindfäden in Strömen. Du hattest dich inzwischen die ersten 200 Kilometer vorgearbeitet, warst irgendwo auf dem norwegischen Buckel zwischen Oslo und Bergen, packtest dein nasses Zelt aufs nasse Rad und nahmst auf dem vollgesogenen Sattel Platz. Denn der Abend zuvor war ein Lügner. Wie gesagt.
Wir wollen landesweit den Radverkehrsanteil etwa verdoppeln bis zum Jahre 2020.
Es geht darum, die Fahrräder aus dem Keller zu holen und eben auch im Alltag aus dem Keller zu holen. Also nicht nur am Sonntag rauszuholen, um die Selbstverständlichkeit der Fahrradnutzung zu unterstützen und zu fördern.
Ja, selbstverständlich. Und da wollen wir denn auch nicht meckern, wenn jetzt schon der 7. Fahrgast sein Fahrrad in den Bus wirkt, ein grollendes Lamento über die mangelnden Stellflächen in Linienbussen anstimmt und uns seine Pedale in die arglos rumstehenden Schienbeine rammt.
Man kann nicht für die Spitzenstunde für die Fahrradmitnahme noch einen komplett neuen Fuhrpark beschaffen. Deswegen ist die Kombination Fahrrad am Bahnhof abstellen und dann in die Bahn steigen oder mit der Bahn in die Stadt fahren und dann mit einem Fahrrad weiterfahren. Häufig die schlaue Variante, aber auch dafür müssen natürlich die Angebote vorhanden sein. Dann sind wir entweder beim Schenken oder bei Abstellmöglichkeiten.
Weltweit sind so kommunale öffentliche Fahrräder ein Erfolgsmodell. Damit hat niemand gerechnet.
Ulrike Sade, Inhaberin der Agentur Velo-Konzept.
Also erst wurde es total belächelt sogar. In London und Paris ist niemand Rad gefahren. Und da haben wir mit kommunalen Fahrrädern angefangen. Und dann gab es Radfahrkurse, weil die Menschen gar nicht mehr Fahrrad fahren konnten. Riesenerfolg, ja.
Und wir entwickeln gerade eine sogenannte Mobilitätskarte, mit der man zum Beispiel ein Pedelec, also ein elektrogestütztes Fahrrad, nutzen kann, leihen kann. Man kann dann mit der Karte, das ist das Ziel, auch den ÖPNV nutzen, also dass wir die Vernetzung sicherstellen. Wir wollen hier etwa 50 hochwertige Abstellplätze an den zentralen Haltepunkten der S-Bahn, die auch teure Fahrräder, sprich Pedelecs, sicher abstellen lassen, bei denen man tagsüber sozusagen Strom tanken kann mit der Photovoltaik, die oben auf dem Dach ist.
Das sind sie. Die Paradeexempel wohlmeinenden Politikeifers, der sich im niedlichen Klein-Klein verliert. In Projekten, bei denen niemand umhinkommt, sie nett zu finden. Wie gut muss es uns gehen, dass wir uns eine Politik leisten können, die sich mit Werf und Vehemenz eines landesweit flächendeckenden Netzes allgemein zugänglicher Klingelölkännchen annimmt.
Gut, okay, du hattest es gewollt. Natur sollte es sein. Und die regnet in Norwegen gern. Und oft. Sehr oft, eigentlich dauernd. Und es war die Zeit der ersten Billigponchos. Zwecks Kostenersparnis kein Gummizug in der Kapuze. Dafür aber weit genug das Ganze, sodass man es in gebückter Sattelhaltung zwischen Fäuste und Lenker klemmen kann. Blöd nur, wenn der 5-Marks-Kunststoff so schlecht verarbeitet ist, dass die Klebnähte sich leise weinend auflösen, eine nach der anderen. Dein Cape jedenfalls überdauerte in unversehrter Schönheit nicht einen einzigen der anstehenden 30 Regentage. An jenem Tag, als du triefend nass die 1000-Meter-Höhenmarke hinter dir gelassen hattest und also den Zenit des norwegischen Binnenhochlandes ansteuertest, an diesem Tag hatte sich deine Regenbekleidung in 3-4 flatternde Kunststoffwimpel zerlegt, die dich in einen zerzausten Flickenteppich derwisch verwandelten. Naturerfahrung ganz körperlich.
18. Gang. Leichtes Gefälle.
Das, was man sehr lange über das Auto erlebt hat, dass die Selbstinszenierung über das Verkehrsmittel erfolgt, das sieht man in Kopenhagen sehr stark auch über das Fahrrad. Dort passt dann die Farbe des Schuhs dann oder der Handtasche zu den Lenkerknäufen bis ins ästhetische Design, wie die Kopenhagener sich eben auf dem Fahrrad schick machen und für das Fahrrad schick machen und gleichzeitig auch ihr Fahrrad schick machen.
Sag mir, welches Fahrrad du fährst und ich sage dir, wieso du mal wieder einen Platten hast.
Typus Nummer 1, der effizienzorientierte Jungmanager mit Hörneransatz, Klumpfuß und Schwefelodem.
Der will zunächst mal was Sportliches. Leicht, trendig, lifestyleig. Also es muss eine gewisse schicke Optik haben. Es darf nicht überladen sein. Gerade so, wenn man aus der IT-Branche sich die Sachen anguckt. Saubere, klare Linien. Da wird wahrscheinlich Simplizität im Vordergrund stehen. Nabenschaltung idealerweise mit Riemenantrieb, weil da hat man dann das Thema mit Wartung, Pflege auf ein Minimum reduziert. Ja, es ist vor allen Dingen auch eine Frage des Designs und auch ein bisschen der Exklusivität. Es lässt sich sehr einfach identifizieren, dieses Rad.
Womit sich dann auch der Fahrer selbst identifiziert.
Typus Nummer 2, die rüstige Omi mit einer Vorliebe für Umleitungen.
Ja, bei der gehe ich davon aus, das sollte was Praktisches sein. Klassischer Korb hinten drauf oder vorne. Je nach Alter der Omi würde ich auch sagen, unter Umständen mit Rücktrittbremse, weil sie einfach dran gewöhnt ist.
Typus Nummer 3. Der Mitbürger mit türkischem Migrationshintergrund, wolligem Schnäuzer und 12 laufenden Neuanschaffungskleinkrediten.
Tja, was fährt er für ein Fahrrad? Was nicht so wahnsinnig teuer ist, weil er Angst hat, dass es ihm gestohlen wird. Ich würde jetzt mal sagen, der ist eigentlich so wie der Familienpapa einzustufen, der wahrscheinlich sein Fahrrad für alles benutzt, am Wochenende mit der Familie, unter der Woche vielleicht mal irgendwie eine Radtour am Abend oder sowas in der Art.
Typus Nummer 4. Der wieder und wieder Himmelarsch und Zwirn ausstoßende Pfarrer mit einiger leiblicher Fülle.
Braucht definitiv was Robustes, was Bequemes, würde ich auch sagen. Sprich, wo er nicht erstmal aufs Fahrrad drauf steigen muss. Das heißt, Tiefdurchsteiger, einfache Nabenschaltung reicht in den meisten Fällen. Der wird keine riesigen Distanzen zurücklegen.
Typus Nummer 5. Der Freigeist mit Flügeln. Lückenhaftem Börsenkenntnisstand und mindestens 2 Sorgerechtsprozessen an der Hacke.
Der wird sich wahrscheinlich was selber zusammenbauen. Der wird das Fahrrad wahrscheinlich eher als Kunstobjekt betrachten. Der wird secondhand sich irgendwie alternative Quellen organisieren, vielleicht auch über so Selbsthilfewerkstätten letztlich.
Typus Nummer 6, der Verkehrsminister von Baden-Württemberg.
Braucht auf jeden Fall ein Fahrrad, mit dem er gut die Berge hoch und runter kommt, weil er in Stuttgart sitzt. Da er viel Termine hat, gehe ich davon aus, dass für ihn ein E-Bike in irgendeiner Form sinnvoll ist, dass er relativ schnell von A nach B kommt. Außerdem, wenn ihm mal irgendwann der Strom ausgeht, braucht er einen Anruf machen und er wird abgeholt.
Ich meine, ich würde ja gern, allzu gern auch aufs Fahrrad umsteigen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre umringt von radelnden Senioren und dunkelgrünen Päpsten, nur tut mir leid, dann schwinge ich mich um einiges lieber auf mein Uraltmofa und röchle eine anständige CO2-Feinstaub-Rußfahne hinter mir herziehend, an den Bleichgesichtern auf ihren hochgezüchteten Biederrädern vorbei.
20. Gang, zunehmendes Gefälle, aber kurvenreich.
Dann diese Irrsinnsabfahrt, von jetzt auf gleich runter vom Hochland auf Küstenniveau. Dann etliche Kilometer auf der 0,0 Höhenlinie. Aber du warst einzig mit dem Gedanken beschäftigt, dass das dicke Ende noch kommen werde. Wiederkommen werde. Ein Tag oder drei, dann würde es, und ging es auch, von 0 auf 1300 Meter wieder hoch. Serpentinen ohne Ende. Erster Gang, 9 Kilometer lang im Stehen. Jedes Kilo Gepäck eine Seuche. Den leeren Blick auf den einen einzigen Fluchtpunkt fokussiert, ganz da oben, wo der Berggrat den Himmel aufschlitzte.
Typus Nummer 7, der kecke Youngster mit windschnittiger Frisur.
Ja gut, aber auch was Sportliches, was Schnelles, was Hippes. Auch wenn nicht gesetzeskonform, würde der auf die Beleuchtungsanlage verzichten.
Ich bin hier der Hero. Mir passiert nichts. Ich kann auch ohne Licht fahren.
Klassischer Fall wäre vielleicht auch ein Fixie. Also ein Rad mit einem Gang ohne Freilauf. Das heißt, man muss immer treten. Das könnte so der sportliche Draufgänger sein.
Das sogenannte Fixed Gear Bicycle ist Teil der Hipster-Subkultur und seit ein paar Jahren in der Fahrradkurierszene amerikanischer und europäischer Großstädte relativ weit verbreitet. Einzelne Exemplare, heißt es, seien jüngst sogar in Moskau und China gesichtet worden. Wobei diese rollenden Exempel des Minimal-Eigentlichen in ihrer Abstinenz von Bremsen und dergleichen Schnickschnack wieder mal so ein Fall von Hochstilisierung sind. Simplizitätstäterä. Stehen wir meilenweit drüber. Was, Butterwettchen?
Aufgrund der Straßenverkehrsordnung ist ein Fahrrad ohne Bremsen nicht zulässig. Also praktisch braucht er sie nicht, wenn er Fixie fährt, weil die Bremsen über den starren Antrieb letztlich, rechtlich gesehen braucht er sie. Also es ist auch gefährlich, muss man sagen. Also es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Abgesehen davon ist es auch nicht besonders knochenschonend, wenn man jetzt sag mal von 20, 25 oder 30 in der Vollbremsung machen muss. Das geht dann letztlich über die Gelenke, Knie, Fußgelenke etc. Also ich denke, der sportlich-jugendliche Draufgänger, noch kann er es, aber wenn er es 10, 20 Jahre gemacht hat, Frage ist, was passiert dann?
Na, die Fixgear-Fahrer, die das können, die können sofort stoppen. Die nehmen das Vorderrad quer und dann stehen die. Also das geht, habe ich auch gesehen. Also das geht wirklich. Aber das sind Leute, die das geübt haben und für Laien ist das. Also es ist richtig, dass es verboten ist und dass die Räder auch, die werden ja einkassiert von der Polizei.
Es entspricht nicht den Konventionen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann dann Radfahren gehen, wenn ich will. Und ich kann einfach meinen individuellen Style einbauen. Es gibt keine Vorschrift.
Doch, man nennt sie auch Straßenverkehrsordnung.
Natürlich ist das ein Machtgehabe. Klar, ich bin hier der Große und ich fahre hier durch, die Rüpelradler. Klar gibt es die, das ist auch sehr ärgerlich und dem muss man auch Einhalt gebieten, wie mit dem Licht. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Natürlich muss man mit Licht fahren, ist doch klar.
Klar, klar, klar.
Also die Radfahrer sind wirklich keine besseren Menschen, überhaupt nicht. Es gibt natürlich völlig idiotische Radfahrer, die Menschen erschrecken und vom verjagen. Ja, aber es sind sehr wenige und dann steht der Radfahrer absteigen und schieben und oft wirklich auch völlig schwachsinnige Anordnungen, wo sich keiner dran hält. Und dann kommt man natürlich auch leicht da rein und sagt, naja, jetzt würde ich hier 3-4 Mal irgendwas Schwachsinniges befolgen, naja, dann nehme ich jetzt meine eigenen Regeln.
Ja, ihr lieben Radler, lebt euren Privatanarchismus en Miniatur aus. Nur Mütchenknütchen.
Ich halte mich sogar meistens an die Regeln. Also, ich halte bei Rot. Ich halte wirklich bei Rot.
Nachgerade erschreckend. Obwohl er in Berlin, dem Dorado der Killerradler, ständig mit dem Rad unterwegs ist, fährt auch er auf Schmusekurs. Das Fahrrad scheint per se die Sanftmut hervorzulocken. Vielleicht ist es die Demut angesichts der fortwährenden Anstrengung, die jeden Freiheitskämpfer zum Bravradler macht. Mit allerdings einem Herz für Kampfradler.
Die Leute machen das nicht, weil sie irgendwie andere Leute ärgern wollen. Sagen einfach nur, die Stadt, die Infrastruktur ist oft nicht den Fahrradfahrern angepasst.
Selbst die also meinen es gut. Nur gut.
als Radfahrer und als Minister ist es natürlich so, dass man Regeln einhalten muss. Das ist eine schwere Bürde in Stuttgart, weil sozusagen die einzigen direkten Möglichkeiten oft die sind, die eben halt nicht regelkonform sind. Und sei es jetzt, dass der Gehweg die Möglichkeit wäre oder dass man gegen die Einbahnstraße fahren könnte, aber leider nicht freigegeben. Und wenn man eben auf die Straße geht, muss man eigentlich sich selber zwicken und sagen, hab Mut, du willst überleben, wage es. Ja.
Extremer Anstieg. Serpentinen. Abwechselnd. Erster, zweiter Gang.
Nur dieses Ziel im Auge. Oben ankommen. Rauf, damit du von oben würdest runterfahren können. Die Leute, die jetzt ganz da oben standen und herabblickten, dir zusahen, wie du dich abstrampeltest, die sogar klatschten, nahmst du nicht wahr. Dein Blick war längst glasig geworden. Die Zielgerade, dieser verfluchte Berggrat da oben, verschwommen. Die Serpentinen zu Wolkenkurven geworden, zu einer endlosen Spirale, die sich durch die Nieselschwaden hochschraubte. Zur Sonne, die sich hoch oben die Ehre gab und auf einen weißen Brennpunkt zusammengeschmolzen war.
Gipfel. Zehnter Gang. Elfter. Zwölfter Gang. Hochebene. Gleichmäßig.
Tosender Applaus. Standing Ovations. Das Fahrrad spielt zwei Rollen gleichzeitig. Die des unbändigen Freiheitsderwischs und die des Paradevehikels der Political Correctness. Der bewusst inszenierte Rückfall hinter die Errungenschaften der motorisierten Fortbewegung macht aus dem Rad ein Pedalomobil der Entschleunigung. Bravo! Brav, brav! Hier wird künstlich verknappt, hier kasteit sich Otto Normalwohlstand mit Blick auf die gesundheitsfördernde, rhythmische Belastung von Herz und Lunge. Und mit Blick aufs Fahrradhai durch die Ausschüttung mehrerer Happy-Hormone gleichzeitig. Mag also sein, dass die Fröhlich-Freundlichkeit der Fahrradapostel, die sich allenthalben von Nettigkeiten überschlagen, eine Frage der Hormone ist. Und für den grünen Gewissensträger kommt hinzu, dass er sich, sofern des Einhändigfahrens mächtig, wacker auf die Schulter klopfen kann.
Also, ich persönlich mache mir jetzt schon hin und wieder Gedanken um die Umwelt, aber wenn ich jetzt Motocross fahren würde zum Beispiel, dann würde ich Motocross fahren aus Leidenschaft und nicht jetzt irgendwie sagen, oh nee, das kann ich mit meinem Umweltgedanken nicht vereinbaren.
Typus Nummer 8. Der Aufsichtsratsvorsitzende mit Schlips und Birkenstocklatschen.
Eine exotische Kombination, würde ich sagen. Also der braucht etwas Klassisches. Also nicht zu modern, dezente Farben, tendenziell funktional, weil wenn er ökobeseelt ist, wird er das Fahrrad nicht nur zum Repräsentieren nutzen, sondern zum Benutzen. Eigentlich ein klassisches Stadtrad, Trekkingrad, das absolut universell einsetzbar ist.
Und seinen User-Flux einreiht in die Schar derer, die vor lauter gutem Gewissen einfach keine rohen Kräfte walten lassen, nicht länger brutal in die armen Pedale treten können.
Oben angekommen warst du schon so weit, dass du die Erlösung gar nicht mitbekamst. Den Punkt, den höchsten Punkt. Mit schwimmenden Augen hast du diese weißen Flecken registriert, verteilt über Felsbrücken, Geröllhalden, Lehmflächen. Den krummen Buckel des Gletschers, seine Eiswand. Alles nicht wirklich gesehen, nicht wahrgenommen, begriffen schon gar nicht. Dein Fahrrad fuhr einfach weiter. Deine Beine mechanisch, die Ritzel wie ein Uhrwerk.
Zehnter Gang, 15., 19. Gang, zunehmendes Gefälle, zügig abwärts.
Typus Nummer 9, der eingefleischte Wiederholungstäter.
Im Sommer S-Bahn oder U-Bahn fahren macht keinen Spaß, es ist voll und schwitzig und heiß, aber mit dem Fahrrad bin ich ratzfatz im Büro. Eigentlich kann man Leute bemitleiden, die halt im Sommer mit dem Auto unterwegs sind und dann im Stau stecken morgens oder ewig brauchen oder keinen Parkplatz finden, wo ich dann denke, so ja, die Lösung ist eigentlich ganz einfach.
Sicher, klar. Und selbst der nach 18 Uhr Radler ist wieder wer. Ist Herr über die eigene Fortbewegung und ihr Motor. Also betätigt er bis zur Daumenstarre seine Klingel als Begleitmusik für die fahrradgestützte Rücknahme des motorisiert-technischen Fortschritts. Pedalstrampelnd nämlich kann er den Radius seines individuellen Spielraums opulent erweitern. Auf dem Stahlross gewinnt noch der tapsigste Duckmäuserich das freie Spiel der Kräfte zurück. Und ich verfluche Madame Batavette, die mal wieder vorzieht zu streiken. Wasser im Vergaser? Keine Ahnung. Jedenfalls, das nächste Wochenende ist gelaufen. Schrauben ist angesagt. Während die Radelfreaks sich ihrer ungehinderten Fortbewegung erfreuen dürfen. Moment mal, junge Frau. Jetzt nicht schwächeln. Ich werde doch nicht mein eigenes Mofa madig machen, bloß weil ich seinem Innersten mit der Zahnzwischenraumbürste zu Leibe rücken muss.
Fahrradfahren ist sicherlich auch inzwischen zu einem ökonomischen Faktor geworden, denn die Wertschöpfung allein in Deutschland im Bereich Fahrradfahren, also von der Gastronomie eben bis zu den Fahrradhändlern, die ist erheblich. Ja. So, das sind so 250.000 bis 300.000 Arbeitsplätze, die inzwischen in Deutschland am Fahrrad hängen.
Die nächsten Tage, inzwischen hattest du es realisiert, gab es nur noch eins. Runter. 400 Kilometer Talfahrt. 400 unglaubliche Kilometer. Doch du hattest die ersten 70, 80 Kilometer der Etappe östlich des Hochlandes kaum absolviert. Da stelltest du zutiefst beleidigt fest, dass das spürbare Gefälle bereits hinter dir lag. Dass der Parabelast der Gefällekurve weich, verdammt weich auslief. Der Rest der gloriosen Talfahrt würde sich sang klanglos verleppern.
Natürlich hat das mit Umweltbewegung zu tun, aber neu übersetzt. Also nicht mehr so dieses Verbissene, so Versagende, was wir alle so in den 80er Jahren so hatten, sondern eher, es ist gut und es macht Spaß. Und dieses Gefühl, ich komme so schnell und gut durch die Stadt, also ohne Ideologie, oder das ist der neue Status.
Um den Fahrrad-User bei der Rückführung der Antriebstechnik auf nichts als die menschliche Bewegungsenergie nicht restlos als Fortschrittsmuffel dastehen zu lassen, setzt die Fahrradindustrie auf ständig verfeinerte Achslagerungen und Gangschaltungen, auf komfortable Federungs- und Bremssysteme, die sich anheischig machen, die beunruhigenden Eskapaden des unfallträchtigen Gefährts einzudämmen. So wird der Drahtesel zum Luxusgegenstand mit Kultstatus. Ja, du lieber Himmel, warum nicht gleich alles und jedes zum Kult erklären? Wenn einem, nein, einer diese Ehre gebührt, dann doch wohl mein Alleinstellungsmerkmal Batavette. Das Fahrrad hat jedenfalls längst nicht mehr nur zwei Räder. Die Alltagstretmühle mit rostknirschender Kette und stets defekter Beleuchtung hat man hochgeschraubt zum High-End-Kleinod mit allerhand modeschicken oder wahlweise technisch innovativen Accessoires. Und die Preise schnellen auf der nach oben offenen Euro-Skala ins Utopische.
Ab 200, 300 Euro, wobei für ein gutes müssen Sie schon so zwischen 500 und 700 aufwärts dann rechnen.
So um die 2000 Euro, das für den Alltag eben gut funktioniert.
Da geht es ungefähr bei 3.500 Euro los. Und ja, nach oben sind dann keine Grenzen gesetzt.
Die Aufmerksamkeit, die dem Fahrrad derzeit zuteil wird, ist eindeutig ein Mittelstandsphänomen. Niemand jedenfalls, der mit einem billigen Baumarktfahrrad durch die Gegend gurkt, käme auf die Idee, ein solches Gewese um diese zwei lächerlichen Räder unter seinem Allerwertesten zu machen. Der nicht 1.000 Euro aufwärts für sein Rad berappt hat, fährt eben Fahrrad. Nicht sonst und sonst nichts. Und diese Sendung hier wäre schnell zu Ende gewesen.
Wenn schon von den verbleibenden 300 Kilometern Gefälle nichts zu spüren war, so hob die Gewissheit die Stimmung, dass es zumindest nicht mehr bergauf ging. Also konntest du es wagen, mal wieder von der Überlandstraße abzuweichen und dich auf landschaftlich noch reizvollere Ab-, Um- und Seitenwege zu begeben. Muss fantastisch sein, rauntest du dir ein ums andere Mal zu und radeltest zu Füßen jener Berge längs, auf deren Gipfel du den Jöstedalsbreen-Gletscher liegen wusstest. Folgtest dem Talverlauf zwischen schroffen Felsen und hochaufragenden Bergkämmen, bogst mal links, mal rechts ab. Ein Seitental. Du überließ dich enger und schlechter werdenden Straßen und merktest überhaupt nicht und merktest plötzlich doch, dass es wieder bergauf ging. Kaum merklich zunächst, dann deutlich, dann überdeutlich. Wie war das mit der Gefälleparabel? Je weiter voran, desto steiler.
12., 9., 7. Gang. Bergfahrt. Anstieg mäßig. Sechster. Fünfter Gang.
Mein Bruder hat sich letztens bei mir auch beschwert. Ich hatte hinten einen Platten und da wollte ich eigentlich nur das Hinterrad ausbauen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Das ist ja sowas von kompliziert.
Das ist jetzt ein Modell, kommt mit einer Getriebeschaltung, also einer Schaltung, die im Rahmen sitzt. Das ist dieses Bauteil hier. Direkt am Pedal hat den Vorteil, dass der Schwerpunkt sehr, sehr gut liegt und dass ich 18 Gänge da drin unterbringen kann. Das heißt, man hat ein komplettes Gangspektrum. Also es ist was ganz Neues und das merkt man dann schon beim Fahren.
Die Maxime, dass es sich beim Fahrradfahren um eine Maschine handelt, die jeder versteht, diese Maxime scheint die längste Zeit gegolten zu haben. Der Charme der Einfachheit geht verloren, indem Komplikationen hineingeheimnist werden. Keiner blickt mehr durch. Vor der Barriere dieses neuen Herrschaftswissens der Facheliten ist der samstägliche Fahrradfrickler mit seinem Latein am Ende.
Blackbox, kann man nichts machen. Also soll man auch nicht, darf man auch nicht. Also es sind spezielle Schrauben, die man nicht lösen kann oder darf. Das ist Freud und Leid gleichermaßen, weil einerseits trägt es dazu bei, dass das Fahrrad viel, viel wartungsfreier wird. Andererseits führt es natürlich dazu, dass ich auch weniger selbst machen kann. Aber ich glaube nicht, dass der Manager sich die Finger schmutzig machen will. Also muss man sagen, wir haben gerade im urbanen Bereich sehr, sehr gute Resonanz darauf.
Die Resonanz des verbeulten Tanks meiner Butterbelt ist auch nicht zu verachten, wenn man mit den Knien beim Fahren lustig gelangweilt drauf rumtrommelt. Und immerhin bietet die Guteste einem hinlänglich Möglichkeiten, sich die Finger schmutzig zu machen.
Erster Gang. Weiter anziehender Anstieg. Unwegsames Gelände. Hereinbrechende Nacht. Weiter.
Wir haben vor 3 Jahren eine USB-Schnittstelle am Fahrrad konstruiert, entwickelt, die über den Nabendynamo gespeist wird.
So weit musste es ja kommen.
Sodass jetzt zum Beispiel Leute, wenn sie sagen, sie nutzen GPS-Geräte für ihre Radreisen, nicht mehr davor Sorge haben müssen, dass ihnen der Strom ausgeht. Die Digitalisierung des Fahrrads ist eigentlich schon, wir sind mittendrin. Zum Beispiel elektronische Schaltungen, die die Bahnzüge ersetzen. Anderes Beispiel sind Fahrradscheinwerfer, wo man früher eigentlich eher die Sorge hatte, dass die Dinger zu dunkel waren und dass man weder besonders gut gesehen wurde, noch besonders gut sehen konnte. Heute ist in vielen Fällen der umgekehrte Fall, dass Fahrradfahrer sich über andere Radfahrer beklagen, weil der Scheinwerfer so blendet.
In Vor-LED-Zeiten dagegen fiel der Dynamo bei Regen grundsätzlich aus. Nasse Nächte waren schwarze Nächte. Obwohl, recht eigentlich war die Beleuchtung immer gerade irgendwie kaputt.
Beim Nabendynamo ist der Dynamo in der Vorderradnabe drin. Und somit wetterunabhängig und funktioniert immer. Früher gingen ja auch mal die Birnen kaputt, aber die LEDs gehen ja nicht mehr kaputt. Die halten wirklich ewig.
Auch wiederum schade. Das Ende eines Bekenntnisses. Gehörte es doch an vorderster Stelle zum geheimen Dogmenkanon des Fahrradfahrers und der Mofa-Fahrerin nicht minder, dass das Licht ausgerechnet gerade mal nicht funktionierte. Wer was auf sich hielt, fuhr grundsätzlich ohne Licht. Als Schwarzfahrer gehörte man eben nicht zu jenen Vertretern von Spießertum und Establishment, die jeden Samstag damit verbrachten, das Katzenauge am Leben zu halten.
Tour de France-Fahrer haben alle einen Tachos mit Trittfrequenz und Last am Pedal. Da kann man dann genau entnehmen, wie viel Watt in welcher Sekunde wie wo getreten worden ist, um nachher die Essenszugabe auszurechnen, wie viel Kalorien sind verbrannt worden, wie viel muss man nachführen.
Bei Bergfahrt Kilometer 34 tat sich das Mundloch eines Tunnels auf, kündigte sich 500 Meter vorher schon an. Doch vorher gab die Asphaltdecke noch schnell auf, sich gegen die wachsende Zahl der Schlaglöcher zu wehren. Endlich wieder Schotterpiste. Du verfluchtest auf ein neues deinen Nebenstraßenspleen. Und standest plötzlich vor dem Straßenschild, das dir verriet, Tunnel von 8,7 Kilometer Länge. Will meinen, mit Gepäck beladenem Rad 8,7 Kilometer Schotterpiste bergauf durch einen kurvigen, freilich unbeleuchteten, eiskalt tropfenden Tunnel. Du streiftest und verwarfst im gleichen Augenblick den Gedanken, umzukehren. Hätte dich locker einen Tag Umweg gekostet. Du nahmst also die Taschenlampe zwischen die Zähne und stampftest in die Pedale. Kilometer für Kilometer durchs präkambrische Gestein. Unter diesem dem Satan geweihten Ausläufer des größten Europa noch verbliebenen Gletschers.
Anhaltender Anstieg. Zweiter Gang. Haarnadelkurve komplett ausfahren.
Ja, hallo Ulrich, ich würde dir gerne unser neuestes Bike verkaufen. Das vor allem interessant ist dadurch, dass man es in der Mitte komplett teilen kann. Und hat so die Möglichkeit, sein E-Bike überall hin mitzunehmen.
Leo Schmid, Vertriebsleiter eines Carbon-Fahrradherstellers.
Der Akku ist auch schön versteckt und es sitzt hier hinten im Schutzblech. Und so sieht dann auch nicht jeder gleich, dass du hier mit dem E-Bike unterwegs bist.
Versteckt, verhuscht, verheimlicht.
Das ist für dein Ego wichtig. Aber wenn du natürlich das schon verkraften kannst, dass du mit dem E-Bike unterwegs bist, haben wir auch Mountainbike-Modelle für dich, wo man es ein bisschen leichter sieht. Ja, viele Leute wollen noch nicht zeigen, dass sie auch ein bisschen schummeln und ein bisschen Unterstützung bekommen. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, ich fahre E-Bike und ich stehe dazu.
Elektrofahrrad ist der Trend überhaupt. Die Studien sagen, dass in 10 Jahren das normale Standardfahrrad durch das Elektrofahrrad ersetzt worden ist.
Mensch, was da wett. Jetzt stell dich nicht stur. Einfach nicht zünden ist echt peinlich angesichts des ganzen Radiopublikums hier. Okay. Okay, weil gerade keiner hinschaut, begebe ich mich undercover kurz, ganz kurz nur auf Abwege und probier's heimlich mal aus. Trete die ersten elektrisch verstärkten Runden meines Lebens an.
Genusshafter fahren. Das ist bei Ihnen jetzt auch so gewesen. Sie steigen runter und lächeln. Das macht jeder Mensch, der zum ersten Mal mit dem Pedelec, in der Branche heißt es das Pedelec-Grinsen. Also es ist wirklich so, jeder Mensch, der vom Elektrofahrrad runtersteigt, lächelt.
Verdammt, blicke mich hastig um. Hoffentlich hat niemand sonst mein Pedelec-Grinsen gesehen. Obwohl, angesichts der Tatsache, dass ich mich Butterwettknatternd ständig an der Bicycle Correctness versündige, kann es mir herzlich egal sein, wenn man mich jetzt ein weiteres Mal des Verrats an der Sache des Radelns bezichtigt. Ich weiß auch nicht. Womöglich konnte ich mir dieses Lächeln des E-Bike-Erstbesteigers deshalb nicht verkneifen, weil dahinter das lustig-lustvolle Gefühl lacht, Fahrrad zu fahren, ohne Fahrrad fahren zu müssen. Die Genugtuung, nach all den Jahren mühevollen Tretens, die Physik der Bewegungsleistung im Hand- und Fußumdrehen überlisten zu können.
Also E-Bikes, ich finde die Dinger cool. Ich bin auch schon selber öfter gefahren in der Arbeit zum Semmeln holen. Ist schon witzig.
Indes?
Wenn man nicht tritt, kippt man um. Wenn man tritt, kann man sich entscheiden, ob man selbst fährt oder ob man mit Unterstützung fährt. Treten muss man generell immer.
E-Bikes rühmen sich der derzeit größten Zuwachszahlen auf dem deutschen Fahrzeugmarkt.
Ja, über 1 Million. Das Elektrofahrrad gehört ja meines Erachtens zur Elektromobilität der Bundesregierung, wo es heißt, dass im Jahr 2015 eine 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen fahren sollen. Und das haben wir im April 2012 wurde das erreicht. Und pro Jahr werden, glaube ich, so 300.000 Elektrofahrräder verkauft.
Bei dem Bike fangen wir an bei einem Verkaufspreis von 4.759 Euro mit Motor, teilbarem Carbonrahmen, Batterie und STVZO-Genehmer-Ausstattung. Carbon hat hier hervorragende Eigenschaften und du könntest jetzt ungefähr noch 700 Kilo zunehmen, bis der wirklich durchbricht. Das freischwingende Oberrohr ist bis 800 Kilo belastbar. Das ist einiges.
Zweiter Gang. Erster Gang. Nächste Kurve. Im Steilanstieg.
Obwohl du sturheil in der Mitte der, versteht sich, ungekennzeichneten Tunnelpiste fuhrst, um gegebenenfalls Platz genug zum Ausweichen zu haben, passierte es mehr als einmal, dass du zielsicher auf die Felswand zusteuertest und dein bleischwer beladenes Gefährt nicht rechtzeitig rumgerissen und abgebremst bekamst. Bevor es sich mit dem Vorderrad im Gottlob selbst in diesem Unterweltschacht vorhandenen Straßengraben verkantete und abrupt vor der Felswand zum Stehen kam. Eiskalt feuchte Tuchfühlung.
Hier haben wir einmal noch so ein Spezialrad, die Radkutsche. Da ist hinten halt ein großer Aufbau drauf. Da kann man oben eine Kaffeemaschine draufbauen und dann mobil in der Stadt unterwegs
Kaffee verkaufen.
Julian Sade konzipiert Kampagnen für Transporträder, die neuerdings ebenfalls meist elektrisch verstärkt daherkommen.
Da hat man hier Fächer für Kaffeebecher, Kaffeelöffel, unten drin sogar noch Gasflaschen, womit man dann die Kaffeemaschine betreibt. Und kann man halt auch alles, was man braucht, sonst da unten verstauen.
Man fühlt sich unweigerlich an den alten Kauz aus Kindertagen erinnert, der im Sommer mit seinem Fahrrad immer an der Ecke hielt, mit mürrischem Gesicht seine fantastisch leckeren Eiskugeln aus der Fahrradkiste löffelte und das Hörnchen mit noch mürrischerem Gesicht überreichte.
Ich habe schon gesehen, eine Kühlbox, da haben Leute in Berlin Sushi-Rollen rausverkauft. Das ist so ein ganz schickes Transportrad mit einem Elektroantrieb. Dann ist es egal, ob man 100 Kilo transportiert oder nur 20, es fühlt sich alles gleich an. Es gibt verschiedene Aufbauten mit einer Bar, wo die Getränke reinpassen, gibt's alles.
Vom Fahrradwerbestand übers rollende DJ-Einsatzkommando bis zum Wohnmobil mit Zeltaufbau. 6 Zentner Zuladung.
Also da gibt es auch die abgefahrensten Geschäftsideen, die sich halt wirklich ziemlich einfach mit so einem Transportrad realisieren lassen. Dann gibt es aber sogar noch so ein Solarpanel obendrauf, wo man wieder ein bisschen Energie bekommt und halt vielleicht die letzten 5 Kilometer oder 10 Kilometer nochmal schafft.
Aber auch damit lässt sich schwerlich kaschieren. Die Elektrifizierung des Radels bedeutet nicht nur, dass man den Öko-Touch aufgibt, denn E-Bikes brauchen Strom. Im Schnitt 1 Kilowattstunde auf 100 Kilometer. Und noch die grünste Stromgewinnung kostet Energie. Lob ich mir doch meine Batavette. Die gibt wenigstens zu, dass sie Benzin verbraucht, wenn sie fährt. Wenn sie denn fährt. Außerdem Fitschfumm, Kurzschluss. Bei so einem Elektromotor auf Reisen weiß man nie, ob es nicht irgendwann mal auf dem Sattel anfängt zu britzeln und man mit dem Teil vollends verschmilzt. Aber selbst wenn's funktioniert, das Elektrobiken ist und bleibt Verrat an der reinen Lehre. Der zufolge auf dem Rad niemand als der Mensch Kraft seiner eigenen Kraft fahre.
Minimum, Maximum, beats per minute.
Bei allen Rostausblühungen meines Mofas, ich hab nichts gegen E-Bike-Fahrer. Trotzdem kann man sagen, was man will. Die Ehrenhaftigkeit der Fortbewegung mit ausschließlich Human Power wird eingebüßt. Und der Pedalkraft elektrisch auf die Sprünge zu helfen, ist ein Sündenfall par excellence. Bedeutet er doch die Preisgabe der kreuzkatholischen Moral, dass dem Sünder für die Absolution ein gehöriges Quantum Anstrengung abverlangt werde. Der Trainer des nicht-elektrischen Fahrradbeschleunigers, Jan Ulrich, soll diesem aus dem parallel fahrenden Auto alle Nase lang zugerufen haben:
Quäl dich, du Sau!
Die Tatsache, dass der Tunnel dich noch einmal relativ weit bergauf geschleust hatte, implizierte, trotz aller Rackerei, immerhin eine verheißungsvolle Konsequenz. Mehr noch, wenn dich deine Kartenlesekünste nicht nach Strich und Faden betrogen hatten, dann musste sich die Piste jenseits der Passhöhe ohne Tunnel abwärts schlenkern. Eines jedenfalls stand unumstößlich fest. Oslo und der rettende Bahnhof, wo du dein geschundenes Fahrrad einem treuen Transportmittel würdest beantworten können, Oslo liegt am Oslofjord, also auf 0 Meter Höhe.
Talfahrt extrem abschüssig. Durchschalten in den 21. Gang, dann Bergfahrt auslaufend. Einbiegen in die Zielgerade, 16. Gang.
Back to Civilization. Der Einzug in die Stadt war triumphal. Dir fiel kaum auf, dass die jubelnden Massen am Straßenrand, die überquellenden Bagagewagen, Blitzlichtgewitter, interviewversessenen Kamerateams aus Lissabon, New York, Baden-Baden, dass die durch Abwesenheit glänzten. Eine verdammte Reise voller verdammter Entbehrungen, Tour durchs geschlossene Spalier der Widrigkeiten, aber du würdest sie jederzeit wieder antreten. Genauso. Nur vielleicht mit einem neuzeitlichen Regencape. Das Fahrrad jedenfalls, genau dieses Fahrrad fährt noch. 37 Jahre danach. Aber das Rücklicht ist kaputt.
Da ist der Lack ab, da ist die Farbe weg, da ist der Gepäckträger, also hinten. Da ist eigentlich an allen Nahtstellen ist das Teil irgendwann gebrochen. Mit Tape zusammengeflickt, weil der natürlich dann ankommen musste. Da sieht man dann schon, was die Fahrräder auch aushalten, wenn sie mal ein bisschen strenger rangenommen werden.
okay, verehrte Batavet. Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Aber nach dir, das schreibe ich dir auf den Grabstein, nach dir kommt nur noch eine Cessna.
Fahrrad. Eine Fortbewegung in 21 Gängen. Feature von Ulrich Land. Mit Annabella Leib, Bettina Müller-Hesse und dem Autor. Technische Realisation Dietmar Rözel und Judith Rübenach. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2013.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.